Da frage ich mich halt, was dann auch wieder die Partei ist. Ja, weil in einer Partei sind ja auch ganz viele unterschiedliche Menschen, viele unterschiedliche Überzeugungen auch. Und dann muss man irgendwie schauen, dass man diese Überzeugungen auch unter einen Hut bringt und dann auch nach außen hin kommuniziert.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Stefan Schweighofer und zum zweiten Mal zu Gast, und wir verblieben ja am Ende des Gesprächs damit, dass wir uns einmal intensiver mit dem Thema Demokratie auseinandersetzen, denn das ist ein Herzensthema von Stefan, und es könnte sein, dass, je nachdem wie lange die Folge dauert, ein Klingeln einmal ertönt, weil wir sitzen derzeit in der HTL in einer Schule, kann sein, dass man das noch hört. Aber ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf ein spannendes, demokratisches Gespräch mit Stefan Schweighofer. Hallo Stefan.
Hallo, schönen Tag, und freue mich, dass ich ein zweites Mal bei dir sein darf.
Ich freue mich, vielen Dank, dass wir das ein zweites Mal schaffen. Demokratie, heißes Thema. Ist sie gefährdeter denn je?
Naja, da müsste man jetzt vielleicht zuerst einmal zerklauben, was wir unter Demokratie verstehen. Aber wenn wir politisch über die Demokratie sprechen, dann würde ich vor allem in unseren Breitengraden in Europa sagen, ja, die Demokratie ist durchaus gefährdet. Ja. Wir haben eigentlich gedacht, dass wir in einem sehr stabilen demokratischen System leben in Europa, und merken jetzt aber immer mehr, dass die Demokratie in unterschiedlichen Ländern irgendwie von innen heraus eigentlich, ich würde nicht sagen implodiert, aber dass sie irgendwie erodiert, ja, dass demokratische Strukturen ausgehöhlt werden, nicht mehr so verwendet werden oder angewendet werden, wie sie eigentlich gedacht sind. Und die Frage ist, lassen wir das geschehen in Zukunft? Ja? Lassen wir das Überhand nehmen? Verändert sich die Demokratie dahingehend, dass wir zu einer, man hört ja oft so, illiberale Demokratie, ist das so kein Ziel, aber ist das was, in welche Richtung wir uns weiterentwickeln wollen? Oder versuchen wir das zu verhindern? Das wäre die Frage.
Warum glaubst du, ist die Demokratie gefährdet, beziehungsweise entwickelt sich von innen nach außen eher als zweifelhaftes Konstrukt, würde ich jetzt einfach mal sagen? Kann es sein, dass wir vergessen haben, welche Arten es früher gegeben hat der Politik?
Ich glaube, dass immer dann, wenn wir etwas als gegeben hinnehmen, dass wir dann eigentlich aufhören, dafür zu kämpfen, und dass wir uns eigentlich immer wieder ins Gedächtnis rufen sollten, dass es wert ist, für das zu kämpfen, was wir bereits haben, ja, oder zumindest das zu bewahren, was wir bereits haben. Also ja, wir haben in Österreich ja eigentlich ein sehr stabiles demokratisches System, aber wenn ich jetzt beispielsweise sehe, dass Nachbarstaaten, wie beispielsweise das in Ungarn, einfach Rechtsstaatlichkeit nicht mehr so gelebt wird, wie sie eigentlich in Österreich noch gelebt wird, ja, dann kann das natürlich ganz leicht zu uns überschwappen.
Was erwartest du dir eigentlich von der Politik, dass das, oder wer ist da der Hauptträger, dass es nicht so weit kommt? Wer ist der Hauptverantwortliche?
Dass die Demokratie erhalten bleibt?
Ja.
Ich glaube, das wäre unfair, wenn wir sagen würden, naja, die Demokratie wird dadurch erhalten, dass die Politiker und Politikerinnen schauen, dass die Demokratie erhalten bleibt. Ja. Das wäre ein bisschen zu kurz gegriffen, glaube ich. Für die Demokratie sind wir alle verantwortlich. Jeder Einzelne, der in Österreich lebt, ist dafür verantwortlich, dass die Demokratie weiterlebt. Politikerinnen und Politiker sind in dem Sinn oder tragen in dem Sinn vielleicht dazu bei, dass die Demokratie weiterlebt, als dass sie jeden Tag ihren Job ernst nehmen und gut machen, ja, nach bestem Wissen und Gewissen absolvieren. Und das vergessen wir vielleicht immer wieder, dass auch Politikerinnen und Politiker Menschen sind, ja. Und also momentan kommt mir vor, ist die Herangehensweise, wie wir Politik sehen, sehr kritisch und sehr negativ, ja. Also es wird sehr oft auf Politikerinnen und Politiker eingeschlagen. Und wir vergessen aber, dass die eigentlich jeden Tag aufstehen und versuchen, viele davon, ihr Bestes zu geben und eigentlich unsere Gesellschaft, unser System, in dem wir leben, für die Menschen zu verbessern, besser zu machen, nach ihren eigenen idealen Vorstellungen natürlich. Also Politiker, ja, sind verantwortlich, gleich aber auch wie wir beide, ja, wir als Individuen, wir als Gesellschaft, wir in Betrieben, in Unternehmen, gleich wie auch, und das glaube ich ganz wichtig, gleich wie auch Schulen und Bildungseinrichtungen dafür verantwortlich sind, dass wir die Demokratie, so wie wir sie kennen, erhalten können.
Bezüglich den PolitikerInnen, denkst du, dass sie eigentlich mehr damit beschäftigt sind, Herausforderungen der Jetztzeit zu lösen oder auch proaktiv in die Zukunft hinarbeiten? Weil ab und zu könnte ja dieser Schein entstehen, ja, die versuchen ja immer erst Probleme zu lösen, wenn sie groß genug sind. Und dann ist man natürlich unzufrieden, weil man sich denkt, okay, das hätte man ja auch früher lösen können, dann wäre es vielleicht nie ein Problem geworden. Glaubst du, dass das vielleicht der Grund ist, dass einfach so ein gewisser Vertrauensverlust in der Politik da ist?
Die Politik arbeitet sehr oft reaktiv. Und das ist ja auch sehr logisch. Es gibt plötzlich ein auftretendes Problem und dann muss man Maßnahmen finden, Regelungen finden, um dieses Problem entweder abzuschwächen oder dieses Problem einfach zu eliminieren. Ja. Und das ist ein ganz wertvoller und wichtiger Bestandteil auch von Politik, also dass Politik auch reagiert, nicht nur verwaltet. Ja. Es gibt dann schon auch diese zweite Komponente, wo man sagt, Politik muss dann natürlich auch gestalten und Visionen für die Zukunft ausarbeiten. Und eventuell gibt es da noch Luft nach oben. Aber man darf auch nicht vergessen, dass Politikerinnen und Politiker oft nur eine gewisse Zeitspanne, weil wir ja in einem demokratischen System leben, für eine gewisse Zeitspanne sozusagen an der Macht sind und wirklich die Ausgestaltung von unserem gemeinsamen Zusammenleben übernehmen können. Ja? Und politische Prozesse sind ja viel komplexer, als man sie das eigentlich vorstellt, meiner Meinung nach. Und dass es da sehr viele verschiedene Interessen gibt, die man ausbalancieren muss und dann eben den kleinsten gemeinsamen Nenner, Kompromisse, und auch das ist wieder ein demokratisches Element, ja, dass man Kompromisse findet. Nicht, dass jeder dann mit diesem Kompromiss super toll zufrieden ist, aber dass man Kompromisse findet, mit denen man leben kann. Das sind schon sehr viele Limitationen, die man auch berücksichtigen muss. Und da macht man es sich, glaube ich, zu einfach zu sagen, naja, die Politik, was tut die für uns? Ja, die tut sehr viel für uns und wir kriegen es oft nicht mit. Und natürlich gibt es immer die Möglichkeit zu kritisieren und es ist auch gut zu kritisieren. Ja. Aber man muss auch meiner Meinung nach einen gewissen Respekt, das hat auch was mit Respekt zu tun, dem Beruf gegenüber und den Menschen gegenüber, die sich da für die Gesellschaft eigentlich bereitstellen. Ja. Man muss diesen Menschen auch Respekt entgegenbringen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
Wie groß, denkst du, wäre die Einflussnahme, wenn man jetzt beispielsweise sagt, die Amtszeit ist jetzt 2, 3, 4 Jahre länger?
Das ist, ich glaube, das ist schwierig zu beantworten. Natürlich, wenn ich lang in einem Unternehmen die Führung innehabe und in diesem Unternehmen nachhaltig Prozesse in Gang bringe und die auch weiterhin begleite und dafür stehe, ja, dann funktioniert Wandel oder Innovation natürlich besser, weil es eine gewisse Kontinuität gibt. Ob ich das jetzt in einer Zahl festmachen kann, ich glaube, da tue ich mir schwer. Ob man jetzt vielleicht sagen sollte, man müsste eine Legislaturperiode ein Jahr verlängern oder 2 Jahre oder 3 Jahre, das kann ich schwer beantworten.
Ich glaube, dass die Demokratie das beste System ist, was wir bis jetzt gehabt haben, aber nicht das Beste, was uns bevorsteht. Was denkst du darüber?
Die Demokratie ist in dem Sinn sicher das beste System, weil jeder potenziell die Möglichkeit hat, mitzusprechen, ja, mitzugestalten. Also jeder von uns kann sagen, ja, ich möchte mich aktiv irgendwo einbringen. Und das muss nicht immer gleich heißen, dass ich ein politisches Mandat übernehme. Das heißt auch, dass ich mich freiwillig irgendwo engagiere, dass ich zum Roten Kreuz gehe, dass ich vielleicht ins Seniorenheim gehe und den Menschen dort was vorlese, ja. Also Demokratie muss nicht immer direkt mit Politik verbunden sein. Das heißt da sehr viel Gemeinschaft leben. Das heißt da sehr viel sich selbst einbringen. Und natürlich ist es das beste System, weil ich mich einbringen kann, wenn ich möchte.
Denkst du, dass man von anderen Regierungsformen Dinge übernehmen kann für die Demokratie, die hilfreich wären?
Ich glaube grundsätzlich, dass die Demokratie immer wandelbar ist. Also die Demokratie passt sich an, eine Gesellschaft passt sich an, beziehungsweise das Wechselspiel zwischen Demokratie und Gesellschaft, also demokratischen Interessen und gesellschaftlichen Interessen, das ist ja sehr stark ausgeprägt. Das heißt, eigentlich kann man jetzt man kann jetzt eigentlich nicht unbedingt beantworten, was man jetzt zum Beispiel in der Zukunft, wie die Demokratie der Zukunft ausschauen wird, ja. Weil das ergibt sich immer in diesem Wechselspiel zwischen dem, was die Gesellschaft braucht, was die Gesellschaft möchte, was auch, wenn wir jetzt gerade an die Ökologie denken, auch was die Natur von uns braucht und die Natur von uns möchte. Das heißt, ja, man kann sicher unterschiedliche Dinge übernehmen für die Demokratie, aber immer halt in Aushandlung mit der Gesellschaft.
Was war eigentlich so der letzte Moment, bei dem du geschockt warst, politisch gesehen, demokratisch vielleicht auch gesehen? Also, weil es gibt ja immer wieder Meldungen in den Zeitungen, in den Zeitschriften, in den Nachrichten. Wann gab es zum letzten Mal so den Moment, wo du gesagt hast, nicht gut?
Wo ich geschockt war, oder was mich, sagen wir so, was mich irritiert hat, war erst vor kurzem, wo ich bei einem Gespräch vorbeigegangen bin von einer wahlwerbenden Partei. Wir haben ja aktuell sehr viele Wahlen in Österreich und bin zufällig bei zwei Personen vorbeigegangen, zwei Damen, die miteinander gesprochen haben. Eine davon war Funktionärin von einer Partei, die gerade einen Parteistand betreut hat. Und die andere offensichtlich eine Bekannte. Und ich bin vorbeigegangen und habe das Gespräch nur so mitbekommen. Und die Dame sagt, ich kriege immer wieder die Meldung, dass man unsere Partei, also die Funktionärin sagt, dass man unsere Partei ja gar nicht mehr wählen kann, weil sie ja keine Demokraten mehr seien. Und dann fragt die andere Dame, ja, was sagst du da drauf? Und die Funktionärin sagt, naja, eigentlich sage ich dann immer, das ist sehr schade, dass ihr der Meinung seid, dass wir keine Demokraten mehr sind, aber kommt's dann ja nicht zu uns, wenn euch die Afghanen eure Wohnungen wegnehmen und ihr dann eigentlich keine Chance mehr habt, eine günstige Wohnung zu bekommen. Und da war ich natürlich schon sehr geschockt, weil einfach Dinge miteinander vermischt werden, die ja per se eigentlich nicht unbedingt was miteinander zu tun haben. Und noch schockierter war ich dann eigentlich, wo wie die Dame, die dazugehört hat, gesagt hat, ja, naja, da hast du eh recht, ja. Und da denke ich mir dann, die richtige Reaktion darauf wäre eigentlich gewesen, zu hinterfragen und zu sagen, wie meinst du das jetzt? Also, wie kommst du da jetzt eigentlich drauf, dass das miteinander zusammenhängt? Also, das ist für mich eine Art Demokratieverständnis. Nicht einfach, weil irgendjemand mit einer sehr überzeugten Meinung dir etwas präsentiert, das zu glauben und zu sagen, ja, hast recht, sondern zu hinterfragen, ob das, was diese Person gerade gesagt hat, tatsächlich auch so stimmen kann oder woher sie diese Informationen oder woher sie diesen Gedanken annimmt. Ja. Und das ist in dem Fall nicht passiert. Und da denke ich mir, da müssen wir stark als Gesellschaft auch daran arbeiten, dass wir Dinge tatsächlich hinterfragen. Ja. Und da, glaube ich, hat gerade die Schule einen sehr, sehr großen Beitrag dazu leisten auch.
Wie denkst du, kommt diese Aussage zustande? Ist es ein unwissentliches Vermischen von verschiedenen Dingen oder ein wissentliches Vermischen von verschiedenen Dingen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube,
es kann ja die Meinung tatsächlich sein.
Natürlich, das kann tatsächlich die Meinung sein. Ich frage mich, ob es vielleicht ein bisschen auch Kalkül sein könnte, ja, wenn jemand sagt, dass die Afghanen uns dann die Wohnungen wegnehmen und so weiter, weil das einfach zwei Dinge sind, die gerade in einem Wahlkampf vielleicht so Triggerpunkte sind, die dann gerade bei einer bestimmten Wählerschicht auch ziehen. Ja, weil Migration ist ein großes Thema und Flucht und Migration eigentlich ein großes Thema in der Gesellschaft und Wohnen in jeder Stadt, gerade in einem Stadtwahlkampf, ja, ist das ein intensives Thema, wenn wir jetzt die Landeshauptstädte anschauen, egal ob jetzt Innsbruck, Salzburg, Graz, da haben wir einfach zwei Triggerpunkte vielleicht vorhanden, die dann miteinander zusammengeworfen werden und die vielleicht bestimmte Reaktionen provozieren und die im besten Fall für diese Partei wäre die Reaktion natürlich, dass dann jemand sagt, naja, okay, die wähle ich jetzt, ja, weil die haben eine bestimmte Meinung zur Migration, die haben eine bestimmte Meinung zu Wohnungsnot und wollen dagegen was tun, ja, und dann wähle ich diese Partei. Nur die Frage ist halt, ja, macht das Sinn, was mir diese Partei präsentiert? Das ist Demokratieverständnis auch.
Was verstehst du unter dem Begriff Haltung?
Haltung ist spannend, weil Haltung und Verhalten ja sehr stark zusammenhängen, also diese sozusagen die praktische Auswirkung von dem, wie meine Haltung jetzt ist. Ja, also wie realisiere ich meine Haltung? Und vielleicht kann man das auf Werte runterbrechen. Ja, vielleicht gehen wir so an die Wurzel zurück von Verhalten. Und das sind Werte und Wertvorstellungen und Wertorientierungen. Und das ist aber, wenn wir vielleicht an das denken, was wir gerade vorher gesprochen haben, wie sie Dinge verändern, auch Werte und Wertvorstellungen und Wertorientierungen, die verändern sich ja. Also einerseits zeitlich und andererseits auch in, je nachdem, in welcher Situation ich mich befinde. Und Werte in dem Sinn und Verhalten sind dann, glaube ich, schon was sehr Individuelles, das natürlich durch das Kollektiv geprägt wird, das ist klar. Aber mit dem Begriff Haltung verbinde ich eigentlich dann sehr stark, worauf führe Haltung zurück, und das führe zurück auf Werte und wie erlerne ich Werte, wie lebe ich meine Werte und wie verhandle ich für mich selbst auch, nach welchen Werten ich lebe. Ja? Haltung in dem Sinn, Wertesinn gedacht.
Findest du, dass die Parteien werteorientiert handeln? Also sind das wirklich tiefe Überzeugungen, tiefe Werte, die wirklich fest verankert sind und wo wirklich eine Überzeugung geteilt wird?
Da frage ich mich halt, was dann auch wieder die Partei ist. Ja, weil in einer Partei sind ja auch ganz viele unterschiedliche Menschen, viele unterschiedliche Überzeugungen auch. Und dann muss man irgendwie schauen, dass man diese Überzeugungen auch unter einen Hut bringt und dann auch nach außen hin kommuniziert. Und ich glaube, solche Problematiken, wie sie von außen dann wahrgenommen werden, die entstehen dann daraus, dass man einfach unterschiedliche Meinungen hat, auch in einer Partei. Und dass diese eine kommunizierte Meinung, weil es natürlich in der Kommunikation einfacher ist, eine Linie zu kommunizieren, dass das dann Konfliktpotenzial birgt eigentlich.
Wenn du jetzt einen Wahlkampf bestreiten müsstest, welche Werte würdest du nach außen geben?
Welche Werte? Das finde ich immer spannend, weil natürlich viele Politikerinnen und Politiker im Wahlkampf von unseren Werten sprechen, ja. Und ich mir da mal die Frage stellen müsste, ja, okay, was sind unsere Werte eigentlich? Und ganz einfach könnte ich dann sagen, die Menschenrechte als eine gemeinsame Wertebasis, ja. Aber wie interpretiere ich dann unterschiedliche Werte? Ja, Respekt zum Beispiel. Respekt heißt wahrscheinlich für jeden was anderes. Für die heißt Respekt was anderes als für mich. Wenn ich beispielsweise im Bus sitze, ja, und eine ältere Dame steigt ein, was mache ich in dieser Situation? Stehe auf, weil ich vor der Person Respekt habe, oder bleibe sitzen, weil ich beispielsweise, keine Ahnung, einen gebrochenen Fuß habe, ja, und ich kann es nicht aufstehen und ich habe Respekt vor meiner Gesundheit. Also Respekt ist einer von vielen Werten, wo ich sage, okay, das muss ich in der Situation verstehen, den Wert muss ich in der Situation verstehen, und das kann ich nicht mit einer Definition festmachen. Und deswegen finde ich es immer ganz spannend, wenn man sagt, wir müssen unsere Werte verteidigen. Und ganz zu Recht sagen dann viele aber auch nicht, was unsere Werte jetzt genau sind, weil wir alle was anderes unter Werten verstehen.
Wir haben ja im Vorgespräch über Harari gesprochen, das Buch 21 Lektionen über das 21. Jahrhundert. Und da gibt es eine Stelle, wo ein Politiker im Wahlkampf, US-Wahlkampf, Präsidentschaftswahl, erwähnt wird, der gefragt worden ist in einem Interview, ob er schon einmal fremdgegangen ist, und er hat gesagt, nein, nie im realen Leben, also quasi nur in Gedanken. Und dann ist seine Quote signifikant nach unten gegangen, und Harari hat gesagt, wahrscheinlich hätte er heutzutage bessere Möglichkeiten als jemals zuvor, weil die Ehrlichkeit fehlt. Und dass wir mit dieser Aussage Ehrlichkeit verbinden würden, findest du auch, dass die Ehrlichkeit immer mehr verloren geht oder dass eigentlich ein Schein gewahrt wird, der gar nicht da ist?
Allgemein in unserer Gesellschaft?
Allgemein und politisch auch gesehen. Also von den PolitikerInnen nach außen gegeben.
Also ich würde ganz stark davon Abstand nehmen, zu sagen, PolitikerInnen und Politiker sind nicht ehrlich, weil in die Politik gehst du, glaube ich, wenn du was verändern möchtest, ja, wenn du die einbringen möchtest, wenn du siehst, dass aus deiner Überzeugung, aus deiner Haltung, von deinen Werten, wenn du siehst, dass das so nicht passt und dass du das gern ändern möchtest. Und das ist, glaube ich, schon ein sehr ehrliches Motiv, und da würde ich ganz stark dafür plädieren, dass wir Politikerinnen und Politiker, so wie alle anderen Menschen, auch nicht einfach über einen Kamm scheren, ja, und sagen, die sind nicht ehrlich, ja, oder die sind alle korrupt, weil das stimmt einfach nicht.
Was war die ehrlichste Begegnung, die du einmal gemacht hast mit einer Person? Und warum hast du die so empfunden? Was macht Ehrlichkeit aus?
Ehrlichkeit ist transparente Kommunikation. Also diese schnelle Antwort. Wenn ich mit einer Person spreche und offen auf diese Person zugehe und Themen auch ganz offen ansprich, wenn sie jetzt im Raum stehen. Sie tun mir immer total schwer, wenn ich jetzt mit einer Person spricht und die andere Person spricht dann mit der anderen Person und dann geht das immer so im Kreis und dann weiß man nicht, was die eine Person zur anderen Person gesagt hat und so weiter. Ich bin immer ein Verfechter davon, einfach Dinge direkt anzusprechen. Natürlich nicht im Sinne von andere verletzen zu wollen damit, ja, aber dass einfach kein böses Blut sozusagen entsteht. Das ist für mich Ehrlichkeit.
Wann hattest du zum letzten Mal eine ehrliche Begegnung?
Ich gehe davon aus, dass mir alle Menschen ehrlich begegnen. Bei der ersten Begegnung oder grundsätzlich, ja. Also ich gehe immer mal von dem Guten im Menschen aus, dass mir jetzt, wenn mit mir eine Person spricht, dass die mich nicht grundsätzlich anlügt, ja, oder einen Hintergedanken hat oder mir Dinge erzählt, um etwas zu erreichen oder um mich dazu zu bewegen, mir eine bestimmte Aktion zu setzen, ja. Also insofern hoffe ich, dass ich heute den ganzen Tag ehrliche Begegnungen hatte. Das ist so mein Grundgedanke, mit dem ich eigentlich an die Menschen herangehe, ja, dass sie grundsätzlich ehrlich sind.
Wenn du ganz ehrlich bist, wie viel Glauben hast du an die Zukunft? Also was bestärkt deinen Glauben an die Zukunft und was entkräftigt den Glauben an die Zukunft von dir?
Ich hoffe und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir eine gute Zukunft haben werden, weil ich auch in der Schule junge Menschen immer erlebe, die engagiert sind, die kreativ sind, die gemeinsam etwas planen, die zusammenarbeiten, die Visionen haben. Unsere Aufgabe ist, dass wir diese Visionen und diese Zusammenarbeit, diese Kreativität fördern. Insofern habe ich ein positives Bild von der Zukunft, von unserer Gesellschaft eigentlich. Aber was Diversität und Inklusion betrifft, ich finde das unglaublich, wie junge Menschen heute eigentlich, natürlich ist das jetzt auch wieder über einen Kamm scheren, ja, aber ich merke doch eine Tendenz dahingehend, dass junge Menschen viel offener auf andere Menschen zugehen. Also egal, ob das jetzt das Geschlecht betrifft, ja, oder Überzeugungen oder was weiß ich, den Kleidungsstil. Heute geht alles. Und man wird nicht direkt irgendwie runtergemacht oder gehänselt, weil man vielleicht eine Hose anhat, die jetzt nicht state of the art modern ist, sondern es ist alles in Ordnung. Und das finde ich eigentlich schon ein sehr positives Bild. Sorgen bereiten mir vielleicht, wenn ich in die Zukunft blicke, schon, was wir auch ganz am Anfang gesagt haben, diese Erosion der Demokratie. Also, wenn wir nicht mehr die freie Meinungsäußerung oder an die freie Meinungsäußerung glauben, ja, wenn Medien auch beschnitten werden in ihrer freien Meinung, wenn Gesetze zustande kommen, die zu stark oder die ganz stark von irgendwelchen Partikularinteressen beeinflusst sind, ja, und wenn wir einfach schauen, wie sie unsere Welt geopolitisch entwickelt, das macht mir schon auch Sorgen. Dass die Demokratie am absteigenden Ast ist in vielen Ländern, absolut. Aber auch die Kriege um uns rundherum, ja, dass das nicht zu einem Lauffeuer wird oder zu einem Flächenbrand, der unser System in den Grundfesten erschüttert.
Du hast vorhin angesprochen, dass die Schule ja auch eine große Verantwortung hat, um Demokratie weiterzugeben. Wie konkret oder wie sieht das konkret aus?
Schule muss per se ein demokratischer Ort sein, glaube ich. Also ich würde vielleicht sagen, es gibt da drei Komponenten. Schule, sagen wir, lernen vielleicht, ja. Lernen über die Demokratie, lernen durch die Demokratie und lernen, wofür wir die Demokratie überhaupt brauchen. Das heißt also, wir sollten den jungen Menschen eigentlich ein Vorbild sein in der Schule, demokratische Prozesse auch in der Schule zulassen. Also es geht jetzt vielleicht ganz auf die Mikroebene retour, wenn ich unterschiedliche Aufgabenstellungen habe, ja, und die Schülerinnen und Schüler selbst entscheiden, welche Aufgabenstellung sie jetzt machen möchten, ja, welche Gruppenarbeit, wie sie Projekte umsetzen und so weiter. Ja, also das nicht vielleicht nicht zu stark vorgeben. über die Demokratie lernen, natürlich, wie unser demokratisches System funktioniert, weil das ist ganz wichtig, weil nur wenn ich Bescheid weiß, ja, dann kann ich tatsächlich kritisieren und für die Demokratie lernen, um die Demokratie aufrechterhalten zu können. Ja, das heißt, demokratisch lernen, über demokratische Strukturen lernen, aber auch lernen für die Demokratie im Sinne von jungen Menschen Handwerkszeug mitzugeben, also Diskursfähigkeit zum Beispiel, ja, mich mit anderen Menschen an den Tisch setzen und Dinge ausdiskutieren, reflektieren, so wie wir das mit dem Beispiel gerade vorher gehabt haben, mit der Wohnungsnot und mit den Flüchtlingen. Das heißt, da gibt es viele, viele Dinge, die wir den Jugendlichen in der Schule mitgeben, um eigentlich, vielleicht machen wir es gar nicht bewusst, aber unbewusst, auch die Demokratie zu stärken.
Wie geht ihr in der Schule mit dem Thema Fake News um? Weil das ist ja eigentlich eine Komponente, die meiner Meinung nach die Demokratie extrem gefährdet und eine extreme Herausforderung ist, um zu erkennen, was ist real und was nicht.
Fake News ist sicher ganz ein wichtiges Thema und wage jetzt zu behaupten, dass viele Kolleginnen und Kollegen in unterschiedlichsten Arten und Weisen Fake News im Unterricht behandeln. Jetzt bei mir ganz konkret im Deutschunterricht mache ich sehr viel dazu, einerseits wie ich Fake News natürlich erkenne, ja, aber auch wie stark Fake News unsere Gesellschaft beeinflusst. Und das ist natürlich gerade wenn es um Wahlen geht und um Demokratie total gefährlich, ja, weil wir seit Cambridge Analytica natürlich wissen, dass soziale Medien mit gezielt gestreuter Falsch- und Desinformation wahlbeeinflussend wirken können. Ne? Wenn wir uns anschauen, was eigentlich dieses Microtargeting auf den sozialen Medien, was das für Auswirkungen hat auf eine konkrete tatsächlich Europawahl, Nationalratswahl oder vor allem die Präsidentschaftswahl in den USA, dann müssen wir das, glaube ich, auch im Unterricht aufgreifen und den Schülerinnen und Schülern das bewusst machen, dass sie auch jetzt Werbungen oder Content, den sie sehen, nochmal ganz anders wahrnehmen in den sozialen Medien und zwar reflektierter wahrnehmen. Nicht nur einfach drüber wischen, ja, sondern ganz bewusst drüber nachdenken, warum wird mir das jetzt gezeigt? Was ist da das Ziel davon? Warum will jemand, dass ich das jetzt sehe? Ja, das versuche ich zumindest in meinem Unterricht auch immer wieder mit einzubauen.
Findest du, dass das schon ausreicht als Kompetenz, um mit Fake News umgehen zu können?
Es ist sicherlich einmal ein wichtiger Schritt. Es ist wichtig, dass ich es einmal erkenne. Ja, also das ist, glaube ich, das Erste, dass ich weiß, okay, das ist jetzt falsche Information und dass ich dann hinterfrage. Natürlich wäre es optimal, wenn ich dann vielleicht auch noch sage, das melde ich jetzt, also entsprechende Meldestelle, wo ich sage, oder auf der sozialen Plattform selbst, wo ich sage, das kommt mir jetzt spanisch vor, wenn ich wirklich mir die Mühe und Anführungszeichen mache, diese zwei Klicks zu machen und sagen, das ist Spam oder das ist unrichtige Information. Aber selbst damit wird natürlich schon ein bisschen Schindluder getrieben, um dann eben vielleicht dann doch richtige Quellen sozusagen aus den sozialen Medien vielleicht rauszulöschen. Also das ist ein Feld, ich glaube, das können wir als Gesellschaft noch gar nicht so begreifen, was da gerade passiert, was für Wandel da stattfindet. Aber Schule versucht einfach da auch sehr stark einfach das zu fördern, zu sagen, erster Schritt erkennen und nicht einfach blind alles glauben, was mir präsentiert wird.
Das ist jetzt vielleicht eine demaskierende Frage, aber wann hast du zum letzten Mal eine Meinung, von der du zu 100% überzeugt warst, geändert, weil du draufgekommen bist, du liegst falsch? Vielleicht auch im politischen oder demokratischen Kontext.
Ich glaube, das passiert vorrangig dann auch, wenn sie die Gesellschaft, wie ich das vorher gesagt habe, wenn sie die Gesellschaft ändert, ja, unser Zusammenleben ändert. Da kommen wir vielleicht auch wieder zu dem Punkt zurück mit den Politikern, ja, Politiker und Ehrlichkeit, und man hört dann oft, ja, der dreht sich wie eine Fahne im Wind oder die ändert laufend ihre Meinung. Natürlich ist das nicht gut, wenn ich keine Position habe, wenn ich eine Position bezogen habe. Ich muss ja wissen, wofür ich stehe, ja. Aber wenn sie die Gesellschaft, wenn sie irgendwas in der Gesellschaft radikal ändert, dann ist es ja durchaus legitim, auch seine Meinung zu ändern und seine Position zu ändern. Das merke ich jetzt nicht nur bei mir im Individuellen, sondern auch in der Parteienlandschaft oder in der Gesellschaft allgemein, gerade was das Thema auch Sicherheit betrifft. Ich glaube, es gibt mittlerweile keine Partei mehr, die sagt, das Bundesheer muss rückgebaut werden zu einer Katastropheneinheit oder so irgendwas. Ja. Und da merke ich auch, dass sie bei mir da sehr, sehr viel in den letzten Jahren auch getan hat in der Wahrnehmung, wofür das Bundesheer mittlerweile auch noch gebraucht wird. Ja. Und so verändert sie dann auch die Wertigkeit oder meine Wertigkeit oder die Wertigkeit von Parteien für das Bundesheer. Das ist was mir jetzt als erstes einfällt, was sie wirklich gerade auch bei mir nochmal sehr viel geändert hat.
Wie informierst du dich über die gesellschaftlichen Wandel oder über die tagesaktuellen Themen oder über Veränderungen? Also, weil wir haben ja über Fake News gesprochen, dass unterschiedliche Medien, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Berichterstattung. Mhm. Wie bildest du dir eigentlich deine Meinung oder wie sammelst du Informationen für dich zusammen?
Das ist was ganz was Wichtiges, was du ansprichst, weil Meinungsbildung, das ist wirklich meine, eigentlich als erwachsener Mensch ist es meine individuelle Aufgabe. Ich muss mir meine Informationsquellen mit Bedacht wählen, aber nicht im Sinne von alles, was meine eigene Meinung widerspiegelt, sondern ganz bewusst auch vielleicht kontroverse Dinge lesen. Aber mir ist einfach ganz wichtig zu sagen, alles, was redigiert ist, ja, was überprüft ist, wo wirklich sehr viel Arbeit, Recherchearbeit auch dahinter steckt, darauf zu vertrauen und auch Qualitätsjournalismus zu unterstützen, also wirklich auch Abos abzuschließen als erwachsener Mensch und zu sagen, das brauchen wir. Unabhängige, freie Medien, die nicht durch Algorithmen irgendwie beeinflusst sind, sondern wo ich einfach die Wahrheit, unter Anführungszeichen, sollte es eine Wahrheit geben, das ist ja auch wieder so eine philosophische Frage, aber wo ich Informationen einfach durch ein unabhängiges Medium bekomme, das muss ich unterstützen. Und natürlich schaue ich auch auf den sozialen Medien, was passiert und im Diskurs, im Gespräch mit anderen Menschen. Und das ist was wir vielleicht ganz stark vernachlässigen mittlerweile. Wir als Gesellschaft verschwinden so stark in unsere eigenen Blasen. Ja, wir ziehen uns zurück. Nur auf mich fokussiert, wo man dann oft hört, Nachrichten, das schaue ich nicht mehr. Das kann ich nicht mehr. Ich kann das nicht mehr lesen. Ich kann das alles nicht mehr hören. Nur das Problem ist, wenn wir den Weg einschlagen, dann wird es einfach Menschen geben, die sagen, das Gros der Gesellschaft interessiert sich vielleicht eh nicht, was wir machen. Deswegen machen wir einfach so, wie es uns jetzt gerade passt. Und dann rücken wir halt ganz weit weg von einer Demokratie. Und das ist sicherlich nicht das Ziel, das wir alle haben sollten.
Warum bist du nicht, sag jetzt mal, auf dem großen politischen Bankett zu sehen? Also warum bist du nicht bei der Bürgermeisterwahl beispielsweise in Innsbruck? Oder was ist warum engagierst du dich so für Demokratie? Oder gibt es vielleicht sogar Intentionen, irgendwann wirklich proaktiv in die Politik einzusteigen?
Also ich würde das nie ausschließen, weil ich finde Engagement für die Gesellschaft einfach wahnsinnig wichtig. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich jetzt mache. Und wie gesagt, man muss sie nicht unbedingt politisch in dem Sinne mit einem Mandat engagieren. Es gibt ja ganz viele andere unterschiedliche Ausprägungen von politischem Engagement. Warum bin ich nicht auf dem politischen Bankett zu sehen? Ja, vielleicht, weil es sich in dem Sinne auch noch nie ergeben hat.
Bevor wir zu den drei Abschlussfragen kommen, wie würdest du deinen Beitrag beschreiben für die Gesellschaft, den du leistest? Oder welchen Beitrag würdest du gerne leisten? Also wenn du sagst, die Leute hören deinen Namen, an was sollten sie dabei denken?
Vielleicht geht es gar nicht unbedingt um meinen Namen, sondern mehr um den Inhalt. Mir ist wichtig, dass Menschen dazu beitragen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die für alle annähernd akzeptabel ist. Und das wäre so der Grundgedanke und da geht's, glaube ich, wirklich nicht so stark um meinen Namen, sondern einfach, wo ich beitragen kann, sei es jetzt mit Schülerinnen und Schülern zu arbeiten oder mit Studierenden zu arbeiten oder in unterschiedlichen Betrieben, unterschiedlichen Kontexten über Dinge zu diskutieren, zu reflektieren. Darum geht's mir eigentlich, ja, dass wir eine Kultur beibehalten können, wo wir alle miteinander reden können, wo wir den anderen akzeptieren, wo wir Freiheit auch akzeptieren. Also da gibt es eben diesen Satz, meine Freiheit endet dort, wo die des anderen beginnt. Und wenn wir das, glaube ich, verstehen, dann ist das was mich freut für die Gesellschaft.
Wir kommen nun zum Abschluss. Ich habe noch drei Fragen an dich. Wer oder was hat dich im Jahr 2024 besonders inspiriert?
Besonders inspiriert hat mich vielleicht ein ganz spezielles Buch, das heuer rausgekommen ist, und zwar Triggerpunkte von Stefan Mau, wo er sagt, unsere Gesellschaft ist gar nicht so gespalten, wie wir immer das darstellen, ist gar nicht so polarisiert, wie wir das immer darstellen. Und das habe ich einen sehr, sehr spannenden neuen Ansatz gefunden, weil in unserer Diskussion, auch politisch oder demokratisch, gehen wir immer davon aus, dass es entgegengesetzte Lager gibt und es wird immer da so dargestellt, als würden wir immer stärker auseinanderdriften. Und er sagt, empirisch kann man das so nicht nachweisen. Also er sagt, das stimmt nicht. Er sagt, wir haben bestimmte Triggerpunkte, ja, so wie das Buch auch heißt, wo wir uns uneinig sind, wo wir tatsächlich polarisiert sind. Super gutes Beispiel ist immer das Gendern. Mache ich es jetzt mit Sternen, mache ich es mit Doppelpunkt, mache ich es gar nicht, darf ich es überhaupt nicht machen. Verschandelt es die Sprache, ist das total wichtig für die Inklusion. Da geht es auseinander. Das ist ein so ein Triggerpunkt, aber das große Ganze, sagt er, das ist nichts, wo wir total polarisiert sind. Zumindest jetzt, er spricht für Deutschland, aber ich gehe davon aus, dass das in Österreich, Mitteleuropa vielleicht auch so ist. Und das inspiriert mich schon. Das ist vielleicht da wieder was, was mir ein bisschen Hoffnung gibt.
Bezüglich Hoffnung, das ist eigentlich genau die zweite Frage. Was machst du, wenn du einmal nicht mehr weiter weißt, die Hoffnung verlierst oder in deinen dunkelsten Augenblicken?
Nie die Hoffnung verlieren. Durchatmen, darüber nachdenken. Es gibt immer irgendeine Lösung. Es geht immer irgendwie weiter. Und Zeit nehmen einfach für Entscheidungen, für Gedankenprozesse, für Überlegungen. Weil wenn man sich die Zeit dann nimmt, aus dieser vermeintlich hoffnungslosen Situation wieder rauszukommen, dann schafft man das nicht nur meistens, sondern ist das auch ein totaler Mehrwert für einen selber, ja, für die Zukunft.
Sehr schön. Und die letzte Frage, du kennst sie wahrscheinlich noch vom letzten Mal, weil es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
Wir haben im Jahr 2024 sehr viele Wahlen in Österreich, das, aber auch global gesehen, das ist das Superwahljahr. Und mein Wunsch wäre, dass alle Menschen, die das jetzt hören, bei der nächsten Wahl oder bei jeder Wahl eigentlich von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen, darüber nachdenken, wen sie wählen sollten, warum sie diese eine Partei oder diese eine Person wählen und tatsächlich auch hingehen und vielleicht auch andere Menschen animieren und sagen, komm, gehen wir gemeinsam. Ja, gehen wir gemeinsam wählen, weil das ist ein Beitrag, den kann ich leisten. Und meiner Meinung nach ist das ein Beitrag, den ich leisten muss. Weil viele Menschen können nicht mitentscheiden. Und die würden sich das wahnsinnig wünschen, mitentscheiden zu können. Auch hier in Österreich, die kein Stimmrecht haben, aber gerne entscheiden möchten. Und deswegen finde ich, ist es eigentlich unsere Pflicht, zu einer Wahl zu gehen, die Stimme abzugeben und von dem Recht Gebrauch zu machen, für das viele, viele vor uns gekämpft haben.
Vielen Dank. Es war ein tolles Gespräch. Danke für deine Zeit und für den wertvollen Inhalt. Vielen Dank.
Danke dir.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.